Danke. Leben im Überfluss in Sicherheit. Dass unser Leben eine unsichere Sache ist, das weiß auch der Volksmund. Das wissen diverse Volksweisheiten, zum Beispiel die sogenannten Murphy's Laws, die Gesetze von Murphy. Die kennt ihr wahrscheinlich, ich zähle sie gerade mal auf. Alles, was schief gehen kann, geht schief oder irre ist menschlich, aber um die Dinge wirklich durcheinander zu bringen, braucht es schon einen Computer. Oder ein bisschen komplizierter, ist ja eine richtige Lightshow, also ein bisschen komplizierter. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Marmeladenbrot, das mir aus der Hand fällt, mit der bestrichenen Seite nach unten landet, wächst überproportional mit dem Preis des Teppichs, auf dem es landet. Oder, und das ist zugegeben ein bisschen makaber, deswegen da sage ich das ganz schnell, das Licht am Ende des Tunnels ist in Wirklichkeit die Frontleuchte des heranfahrenden Zuges. Also, das sind die Gesetze von Murphy. Eigentlich spiegeln diese Sprüche eine gesunde Haltung zum Thema Sicherheit, weil die sich ein bisschen darüber lustig machen, dass man das Leben nicht vollständig im Griff hat. Und natürlich sind die Leute, die solche Sprüche sagen, nicht wirklich so pessimistisch, wie die Sprüche es nahelegen. Sie haben sich nur angewöhnt, zum Thema Sicherheit eine, sagen wir mal, souverän ironische Haltung an den Tag zu legen. Und das ist eigentlich sehr gesund. Wenn man sich klar macht, wir können versuchen, unser Leben abzusichern, aber wir können es nicht hundertprozentig im Griff haben. Wir können einkalkulieren, dass die Dinge unsicher sind. Wir können versuchen, uns abzusichern, aber wir dürfen das Thema Sicherheit nicht überbewerten. Das finde ich eine gesunde Haltung, dass Unsicherheiten zum Leben dazugehören. Und deswegen ist es, wie gesagt, gut, sich realistisch abzusichern. Das machen wir den ganzen Tag. Wir passen darauf auf, nur bei Grün über die Straße zu gehen, meistens jedenfalls. Wir passen darauf auf, den Gurt anzulegen. Wir gehen zum Arzt, wenn es uns richtig schlecht geht. Wir nehmen die vorgeschriebenen Medikamente ein. Wir versuchen, ein Studium zu ergreifen, das uns eventuell vielleicht tatsächlich mal einen Job verschaffen könnte. Sage ich mal so vorsichtig. Und deswegen möchte ich mal eine Lanze brechen dafür, Angst auch etwas Positives abzugewinnen. Angst ist nicht nur schlecht, sondern Angst ist auch wichtig. Angst ist ein Reflex, den wir geerbt haben von unseren Ahnen. Schon unsere Ahnen wussten zum Beispiel, wenn du in der Steppe einem Mammut begegnest, es ist keine gute Idee, ein Schwätzchen mit ihm zu halten. Sondern dann solltest du besser die Beine in die Hand nehmen. Das ist der gleiche Reflex, der uns heute sagt, es ist keine gute Idee, mitten auf der Hauptstraße bei fließendem Berufsverkehr ein Picknick zu halten. Nicht auf der Straße, an der Straße, das machen manche Menschen, aber auf der Straße ist keine besonders gute Idee. Wenn man Angst so versteht als einen Gefahrensensor, ist es eine absolut notwendige und gesunde Sache. Und kein Mensch würde ja sagen, wie? Du traust dich nicht vom Zehner zu springen, wenn du nicht weißt, ob Wasser im Becken ist. Das ist aber feige. Ja? Sondern Angst ist an der Stelle ein sehr sinnvoller und guter Gefahrensensor. Problem ist nur, wenn man einzelne Unsicherheiten und Unwägbarkeiten überbewertet, dann wird das Ganze problematisch. Das ist die klassische Frage, wer sagt mir eigentlich mit absoluter wasserdichter Sicherheit, dass ich den Herd ausgeschaltet habe, als ich mein Haus verlassen habe? Könnt ihr ja nochmal drüber nachdenken. Wisst ihr das sicher? Oder euer Bügeleisen? Denkt lieber nochmal nach. Also falls jetzt panisch irgendwelche Leute aufspringen sollten, wissen wir genau warum. Das kann man nicht sicher wissen. Man kann sich zwar erinnern, aber die Erinnerung kann einen ja trügen. Oder wer sagt mir eigentlich mit absoluter wasserdichter Sicherheit, dass ich, wenn ich über die Straße gehe, selbst bei Grün, dass ich dann nicht überfahren werde? Rein statistisch ist das nicht sicher. Es werden auch Menschen überfahren, wenn sie bei Grün über die Straße gehen, auch wenn sie nach links und rechts geguckt haben. Wir lernen nur mit solchen Restrisiken zu leben. Das müssen wir auch, sonst könnten wir überhaupt nichts mehr machen. Es gibt keine absolute statistische Sicherheit, dass uns nichts passiert. Wir lernen nur mit dieser Grundunsicherheit zu leben. Sonst könnten wir überhaupt nichts mehr machen. Sonst dürften wir uns morgens noch nicht einmal erheben, weil wir Sorge haben müssten, dass der Boden unter unseren Füßen nicht aushält. Wir dürften aber gleichzeitig auch nicht liegen bleiben, weil wir Sorge haben müssten, dass die Decke über uns zusammenbricht. Also absolute, hundertprozentige, mathematisch einlösbare Sicherheit gibt es nicht. Und Menschen, die damit nicht klarkommen, mit diesem Restrisiko, die können damit richtig Schwierigkeiten bekommen. Ich habe mal mit jemandem geredet, das ist lange her, war auch ganz woanders. Der hatte Sorgen, dass er Herzprobleme bekommen könnte, also medizinische Herzprobleme. Und immer wenn er einen etwas schnelleren Herzschlag hatte, hatte er die Sorge, jetzt ist es soweit, Herzrhythmusstörungen oder eine ernsthafte Störung. Und er war mehrere Male beim Arzt und die Ärzte haben immer wieder nichts festgestellt an ihm, nur eben diese Auswirkung dieser Angst, also Schweißausbrüche und erhöhter Puls und so weiter. Es war relativ deutlich, dass diese große Angst davor, Herzprobleme zu bekommen, irgendwann die Symptome hervorgerufen hat, vor denen er sich so sehr gefürchtet hat. Medizinisch war mit ihm alles in Ordnung. Also wenn man mit diesem Restrisiko nicht zu leben lernt, dann macht man sich das Leben sehr schwierig. Es gibt Leute, die das ausnutzen. Das haben wir gerade ein bisschen miterlebt. Leute, die einem Versicherungen aufschwatzen wollen, die vielleicht nicht absolut nötig sind. Gut, eine Hausratsversicherung mag nötig sein, aber mitten in Hessen eine Versicherung gegen Flut- und Wasserschaden, wenn man auf dem Berg wohnt in Marburg, oder eine Erdbebenversicherung, ist, glaube ich, eher nicht nötig. Es gibt aber Leute, die mit sowas Geld verdienen. Das ist also ein Problem. Ich glaube aber, die meisten von uns haben das so einigermaßen raus. Wir haben das so einigermaßen raus, die Unsicherheiten in unserem Leben einzukalkulieren und uns entsprechend abzusichern, aber auf der anderen Seite auch nicht überzubewerten und mit dem Restrisiko souverän und gelassen umzugehen. Ich glaube, die meisten von uns haben das raus. Was mich nur wundert ist, was wir innerhalb des Lebens relativ gut hinkriegen, das machen wir relativ selten im Blick auf das Leben als Ganzes. Also was wir innerhalb unseres Lebens relativ gut hinkriegen, nämlich zwischen den Unsicherheiten und den Sicherheiten abzuwägen und so weiter, was ich alles gerade beschrieben habe, das machen wir relativ selten im Blick auf das Leben als Ganzes. Ich glaube nämlich, das ist eigentlich eine Fähigkeit, die wir als Menschen haben, über unser Leben als Ganzes nachzudenken. Und ich will ja gar nicht in Abrede stellen, dass Tiere Intelligenz haben und auch Sensibilität und Kreativität. Es gibt sicherlich manche Tiere, die intelligenter sind als manche Menschen. Aber ich glaube, das tut ein Tier in aller Regel nicht. Also wenn ich mir so vorstelle, eine Kuh, die auf der Weide steht und grast, Kühe finde ich übrigens total sympathisch. Immer wenn ich sie sehe, muss ich lachen, wenn ich ihnen in die Augen gucke. Bei Schafen ist das genauso. Ich muss sie nur angucken, ich muss sofort lachen. Also ich glaube, ein solches Tier wird in aller Regel nicht über seine Existenz nachdenken und sich fragen, warum stehe ich hier eigentlich und grase? Es wird auch nicht darüber nachdenken, ob sein Leben sicher ist, sondern es wird einfach seinen Instinkten folgen. Und ich glaube nun, dass wir Menschen das können. Wir können darüber nachdenken, was eigentlich mit unserem Leben im Ganzen ist. Wir können darüber reflektieren und deswegen sollten wir uns diesen Luxus hin und wieder auch erlauben. Und dabei können wir auch feststellen, dass unser Leben im Ganzen ja durchaus zerbrechlich ist. Auch unser Leben im Ganzen ist zerbrechlich. Und das meine ich jetzt ganz nüchtern. Ich will jetzt gar kein düsteres Bild an die Wand malen nach dem Motto, das Leben ist hart mit unserem Leben im Ganzen. Es dauert 80 Jahre und alle Wochenenden gehen dabei drauf. Das meine ich nicht, sondern ich meine nur, dass zu unserem Leben ja nicht nur die schönen Seiten dazugehören, sondern bekanntermaßen auch die schwierigen Seiten. Das ist das, was die Philosophie die klassischen Grenzsituationen des Lebens nennt. Die klassischen Grenzsituationen des Lebens laut der Philosophie sind die Erfahrung, dass mein Leben schöne Erfahrungen beinhaltet, aber auch schmerzhafte Erfahrungen. Also die Erfahrung von Leid. Die nächste Grenzsituation ist die Erfahrung, dass ich es oft schaffe, so zu leben, wie ich gerne will, oft aber auch nicht. Dass ich merke, ich habe Maßstäbe für mein Leben oder ich spüre, dass ich mein Leben in einer bestimmten Art und Weise leben sollte, aber ich schaffe es oft nicht, diese Maßstäbe einzuhalten. Sollten hier Menschen sein, die es immer schaffen, ihre eigenen Maßstäbe einzuhalten, würde ich sie sehr gerne kennenlernen. Ich würde ihnen auch einen ausgeben. Also die Erfahrung von Schuld, auch wenn das so ein altertümliches Wort ist, aber ich übersetze das so, Maßstäbe, die wir als richtig erspüren und trotzdem nicht einhalten können. Mein Kronzeuge dafür ist wieder eine der geistigen Größen des 20. Jahrhunderts, nämlich Charlie Brown aus der Comicserie Peanuts. Der hat mal gesagt, manchmal liege ich nachts wach und frage mich, was habe ich nur falsch gemacht? Und dann höre ich eine leise Stimme, die sagt, das wird jetzt länger dauern als nur eine Nacht. Also erlaubt mir das, dass ich das einfach mal annehme, dass diese Erfahrung auch mit dazugehört. Und die dritte Grenzerfahrung, die klassische Philosophie nennt, ist die Erfahrung des Todes, beziehungsweise die Erfahrung, dass unser Leben endlich und begrenzt ist. Und ich weiß, Dienstagabend in einem Hörsaal in Marburg ist eine ungewöhnliche Zeit, darüber zu sprechen. Ich möchte heute Abend auch gar nicht so viel darüber reden. Das Thema, wie das mit den Grenzen unseres Lebens ist, der zeitlichen Begrenzung unseres Lebens und was uns eigentlich Hoffnung gibt über den Tod hinaus, das wird vor allem ein Thema für übermorgen sein, also am letzten Abend. Ich wollte es nur mal erwähnen und ich glaube, dass wir in unserer Kultur relativ gut sind darin, dieses Thema wegzuschieben und zu sagen, ja, natürlich, klar, gehört dazu, aber wer denkt schon bewusst darüber nach? Ein besonders bekannter Vertreter dieser Spezies ist Woody Allen, den ich sehr lustig finde, und der sagt so Dinge wie, ich habe keine Angst vorm Sterben, ich möchte halt einfach nicht dabei sein, wenn es passiert. Und ich glaube, dahinter steckt genau diese Haltung. Ja, ich weiß, ich müsste drüber nachdenken, aber ich will eigentlich nicht. Wie gesagt, ich möchte bei dem Thema aber gar nicht verweilen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass diese Erfahrungen zu unserem Leben dazugehören. Die Erfahrung von Leid und Schuld und Tod. Und ich sage das nicht, um ein düsteres Bild vom Leben zu zeichnen, sondern ich sage das, um nur darauf hinzuweisen, dass eine ganze Reihe von Konzepten, die wir so entwickeln, um in unserem Leben klarzukommen, dass sie einfach nicht hinreichend sind. Das gilt gerade für solche Lebenskonzepte, die zunächst mal ganz sympathisch wirken, weil sie so bescheiden klingen. Zum Beispiel das Lebenskonzept Hauptsache gesund. Hört man häufig. Hauptsache gesund. Klingt so bescheiden, klingt so demütig. Das Problem ist nur, was macht ein solcher Mensch, wenn er krank ist? Ist denn sein Leben gescheitert? Das reicht also nicht. Also gerade Lebenskonzepte, die zunächst mal sympathisch und kleinschrittig klingen, die sind nicht ausreichend, wenn wir die Gänze unseres Lebens einkalkulieren. Moment, sagt jetzt vielleicht der ein oder andere, der vermutet, dass er weiß, wohin der Hase läuft. Moment, sagt jetzt vielleicht der ein oder andere und sagt, das habe ich mir gedacht. Das ist ja eine Veranstaltung, die irgendwie mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Das habe ich mir gedacht, dass da jemand auf die Schwierigkeiten und Unsicherheiten des Lebens hinweist und dann den Glauben an Gott als große Lösung präsentiert. Das ist ja typisch für die Glaubenden. Könnte doch sein, dass das jemand denkt an dieser Stelle. Damit wäre er nicht der Erste, der so etwas denkt, denn das ist eine klassische Kritik am Glauben, am christlichen Glauben, aber auch an anderen Glaubensauffassungen, nämlich die Kritik, dass Glaube nur ein Konstrukt ist, dass Gott nur eine Erfindung von Menschen ist, von Menschen, die mit den Unsicherheiten, mit dem Restrisiko in diesem Leben nicht klarkommen. Und weil sie mit diesem Restrisiko nicht klarkommen, erfinden sie sich einen Gott. Aber diesen Gott gibt es gar nicht, sagen diese Kritiker, sondern dieser Gott, das ist eigentlich nur eine ins Riesenhafte vergrößerte Version eines Menschen, die an den Himmel gemalt worden ist. Also, Menschen haben sich gedacht, Menschen sind ein bisschen mächtig, Gott ist allmächtig. Menschen sind hier und da, Gott ist überall und so. Und dieser Gott, den sich die Glaubenden da zurechtgebastelt haben, ist eigentlich nur eine Erfindung, die sie brauchen, um mit diesem Leben klarzukommen. Das ist die sogenannte Projektionstheorie. Die Theorie von der Projektion Gottes, also der Erfindung oder der Konstruktion Gottes. Das ist eine klassische Kritik am Glauben. Nur ist aus der Sicht des Glaubens, also auch aus meiner Sicht, ich bin ja gläubiger Christ, dazu einiges zu sagen. Ich würde zum Beispiel sagen, dass diese Theorie erstens nichts über die Wahrheitsfrage aussagt. Die Theorie sagt nichts darüber aus, was die Wahrheit ist. Sie sagt nichts darüber aus, ob es Gott gibt oder nicht, sondern sie setzt einfach voraus, dass es ihn nicht gibt. Und sie sagt dann, okay, also Gott gibt es nicht. Sind wir mal ehrlich, klar, komm, hier, Gott gibt's nicht. Jetzt überlegen wir mal, warum trotzdem so viele Menschen an ihn glauben. Könnte doch sein, dass das mit den Unsicherheiten in diesem Leben zu tun hat. Wenn man das voraussetzt, dass es Gott nicht gibt, dann ist das eine gute Erklärung. Aber die Erklärung selber sagt gar nichts darüber aus, ob es Gott gibt oder nicht. Das ist so wie bei anderen Dingen auch. Wenn ich erkläre, warum jemand zu einer bestimmten Auffassung kommt, habe ich noch lange nichts darüber ausgesagt, ob die Auffassung richtig ist oder nicht. Ich hoffe, ihr seid noch an Bord. Also, wenn jemand sagt, also ich glaube, morgen wird das Wetter wieder besser, dann sagt jemand anders vielleicht, das sagst du nur, weil du ein Mann bist. Ja, das kann schon sein, dass er das deswegen sagt. Das ändert aber nichts daran, dass das Wetter vielleicht doch trotzdem besser wird morgen. Das eine hat mit dem anderen zunächst mal nichts zu tun. Also die Theorie sagt überhaupt nichts darüber aus, ob der Glaube Recht hat oder nicht. Er setzt voraus, dass der Glaube Unrecht hat und erklärt dann, warum trotzdem so viele Menschen dem Glauben anhängen. Das ist mein erstes Problem mit dieser Theorie. Mein zweites Problem ist, ich würde ja zugestehen, dass ganz viele Menschen ein Bedürfnis nach Gott haben. Ich auch. Habe ich gestern drüber geredet. Na klar. Würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Viele Menschen haben ein Bedürfnis nach Gott, wünschen sich einen Gott, der ihnen hilft. Nur, dieses Bedürfnis könnte ja geradezu ein Hinweis auf Gott sein. Normalerweise ist es doch auch so, dass uns unsere Bedürfnisse Aufschluss geben über die Wirklichkeit. Also, ich habe Hunger, es gibt Nahrung. Ich habe soziale Bedürfnisse, es gibt andere Menschen. Kein Mensch würde doch sagen, du hast Hunger, also gibt es kein Essen. Das ist vollkommen unlogisch. Warum soll das auf einmal bei einem religiösen Bedürfnis anders sein? Wenn jemand sagt, ich habe ein Bedürfnis nach Gott, ich habe den Eindruck, dass ich darauf angelegt bin, mit meinem Schöpfer in Kontakt zu treten, warum soll denn das ein Argument gegen Gott sein? Es könnte doch genauso gut ein Argument für Gott sein. Es ist kein Beweis. Es gibt keinen Beweis für Gott. Es gibt gute Gründe, an ihn zu glauben, dazu komme ich gleich. Aber es ist zumindest kein Gegenargument. Die These von der Projektion erklärt nicht nur nichts, sondern man kann sie auch umdrehen. Man kann zeigen, dass die Bedürfnisse, die Menschen haben, auch ein Hinweis auf eine Wirklichkeit sein können, die über unser Verstehen hinausgeht. Also es kann auch ein Hinweis auf die Wahrheit sein. Und um die Wahrheit geht es. Davon bin ich überzeugt. Ich kann mir vorstellen, dass Leute diesen Begriff Wahrheit ein bisschen theoretisch finden und sagen, was soll denn das heißen, die Wahrheit? Was die Wahrheit genau ist, das wissen wir doch nicht. Ich glaube, dass aber aus sehr pragmatischen Gründen, dass es um die Wahrheit geht, einfach aus dem Grund, weil mir mein Leben viel zu kostbar ist, um mich mit weniger zufrieden zu geben als mit zuverlässiger Wahrheit. Ich lebe ja zum ersten Mal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich lebe zum ersten Mal. Ich habe nur dieses eine Leben. Das dauert vielleicht 80, 90 Jahre. Und das klingt vielleicht egoistisch, aber dieses eine Leben, das ich habe, das ist mir viel zu kostbar, als dass ich mich mit bloßen Meinungen zufrieden gebe. Sondern wenn es wirklich so etwas geben sollte wie Gott, dann interessiert mich schon die Möglichkeit, dass es ihn geben könnte. Denn wenn es ihn gibt, dann hat er wie kein anderer Zugriff auf mich und Zugang zu mir. Dann kennt er mich besser, als ich selbst nicht kenne. Dann weiß er besser als jeder andere, was gut für mich ist. Und dann will ich um alles in der Welt mit ihm Kontakt haben. Nur wenn, ich sage ja gar nicht, dass das so ist, aber allein die Möglichkeit interessiert mich so sehr, dass ich dieser Frage nachgehen möchte. Ich kann es einfach nicht verstehen, dass jemand, der hört, es könnte sein, dass es einen Gott gibt, sagt, interessiert mich nicht. Wenn es einen Gott gibt und wenn der auch nur ansatzweise so ist, wie ihn zum Beispiel der christliche Glaube beschreibt, dann ist es doch unglaublich interessant, ob es ihn gibt. Und dann ist Wahrheit nichts Theoretisches, sondern dann ist Wahrheit die Frage, worauf ich mein Leben eigentlich baue. Dann ist Wahrheit so, wie wenn ich im Gebirge unterwegs bin und über einen Gebirgspass spannt sich eine Schwingbrücke aus Holz mit Drahtseilen gehalten. Die schwankt so im Wind, sieht ein bisschen bemoost und glitschig aus. Und ich kann vor der Schwingbrücke stehen bleiben und sagen, ich weiß nicht genau, ob diese Brücke hält. Ist ja relativ. Das kann der eine so sehen und der andere so sehen. Das kann ich, aber sobald ich die Brücke betrete, werde ich die Erfahrung machen, ob sie hält oder nicht. Und dann ist Wahrheit nichts Relatives mehr, sondern es ist hochinteressant, ob diese Brücke hält oder nicht. Dann ist die Wahrheitsfrage hochinteressant. Wenn es eine Möglichkeit gibt, mit den Grenzen meines Lebens, nämlich Leid, Schuld und Tod, so umzugehen, wie der christliche Glaube es verspricht, und dazu komme ich gleich noch, dann interessiert mich das brennend, ob da etwas dran ist, ob da auch nur ein Funke Wahrheit dran ist. Und dann verlange ich allerdings auch gute Gründe dafür. Gerade wenn es um die Wahrheit geht, verlange ich gute Gründe. Dann reicht es nicht, dass mir irgendein, sei es noch so frommer und netter Mensch, erzählt, das musst du glauben, weil es doch so schön ist. Nein, nein, dazu ist mir mein Leben zu kostbar. Sondern ich möchte schon gute Gründe dafür haben. Gibt es also gute Gründe dafür, mit den Unsicherheiten des Lebens im Ganzen so umzugehen, wie der christliche Glaube es uns empfiehlt? Gibt es Gründe dafür, an Gott zu glauben? Sobald man anfängt, so über dieses Thema zu reden, muss man einem relativ gängigen Vorurteil begegnen, das leider von manchen Christen auch bestätigt wird, nämlich, dass sobald man anfängt, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen, man am besten seinen Verstand auf Standby schalten sollte. Das denken ja manche Leute und wie gesagt, manche frommen Leute scheinen dem Vorurteil auch zu entsprechen. Manche, wie zum Beispiel der Pfarrer in einer Bibelstunde, von der ich mal gehört habe, ist vielleicht auch eine erfundene Geschichte, fand ich aber ganz nett, der aus dem ersten Buch Mose vorlas. Und er las vor, und Eva war, dann blättert er weiter, 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 50 Ellen hoch. Und von innen und außen war sie ganz mit Pech verpicht. Also er hat aus der Geschichte von Adam und Eva vorgelesen und dann hat er nicht gemerkt, dass er zu weit weitergeblättert hat und bei der Arche Noah gelandet ist. Jetzt versucht er verzweifelt, diesen Text auszulegen und sagt, okay, dass Eva 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 50 Ellen hoch war, das können wir uns durchaus vorstellen. denn sie war immerhin die Mutter des Menschengeschlechtes. Aber dass sie von innen und außen ganz mit Pech verpicht war, das können wir uns nicht vorstellen. Das müssen wir einfach glauben. Ne? Diese Sorge kann man ja haben. Ich glaube aber, dass es beim Glauben so ist, wie auch bei den anderen Fragen nach Sicherheit in unserem Leben, dass wir beides brauchen. Wir brauchen die realistische Absicherung, wir brauchen die guten Gründe und wir brauchen einen Schritt des Vertrauens. Das ist wie bei allen anderen Dingen auch. Wir sichern uns ab, wenn wir uns im Alltag bewegen, dadurch, dass wir gucken, ob die Ampel grün ist, dass wir nach links und rechts gucken, ob da wirklich kein Auto kommt. Und dann tun wir einen Schritt des Vertrauens. Niemand kann uns garantieren, ob wir nicht gerade im toten Winkel doch was übersehen haben. Aber wir tun einen Schritt des Vertrauens. Es ist aber kein blindes Vertrauen, sondern sehendes Vertrauen. Ich glaube, beim Glauben ist das genauso. Es gibt gute Gründe zu glauben. Ein paar davon möchte ich gleich nennen. Es gibt keine Beweise für den Glauben. Beweise gibt es allerdings meines Erachtens für nichts, was wirklich interessant ist. Also damit möchte ich niemanden zu nahe treten, der sich in seinem Studium mit Beweisen beschäftigt. Aber ich meine, Dinge, die existenziell interessant sind, lassen sich in aller Regel nicht beweisen. Ob mich jemand liebt oder nicht oder so. Das lässt sich nicht beweisen, es lässt sich begründen. Und dann erfordert es einen Schritt des Vertrauens. Also, stellen wir uns mal ganz dumm, wie es in der Feuerzangenbowle heißen würde, gibt es Gründe für den Glauben. Stellen wir uns mal ganz dumm und fangen ganz von vorne an. Wie kommen wir überhaupt dazu, von Gott zu reden? Wie kommen wir eigentlich dazu, von Gott zu reden? Wer soll denn über Gott irgendetwas Genaues sagen? Da möchte ich mal eine Behauptung aufstellen, die euch eventuell überraschen wird, nämlich die Behauptung, dass wir eigentlich gar nichts über Gott sagen können. Eigentlich nicht. Also wenn es nämlich so jemanden geben soll, wie Menschen ihn ja beschreiben, der diese Welt gemacht hat, diese Wirklichkeit, inklusive uns und unserer roten und weißen Blutkörperchen und unserer Gehirne und Sauerstoff und dieses Raumes und so weiter. Wenn es also jemanden gibt, der diese ganze Wirklichkeit und uns mit unserem Verstand erschaffen hat, wie sollen wir denn von innerhalb dieser Wirklichkeit heraus irgendetwas Genaues über ihn sagen, mit unserem Verstand? Wir können doch eigentlich gar nichts sagen. Wir können nichts Genaues über ihn sagen. Wir können noch nicht mal etwas ausschließen. Könnten wir also jetzt diesen Vortrag beenden und rausgehen und Kaffee trinken? Es sei denn, Gott sagt etwas über sich selbst. Wir können nichts über ihn sagen, es sei denn, er sagt etwas über sich selbst. Das ist ja schon unter Menschen ansatzweise der Fall. Ihr könntet nichts über mich sagen, wenn ich mich euch nicht mitteilte. Man beachte den Konjunktiv, ich mag Konjunktive. Ihr könntet nichts über mich sagen, wenn ich mich euch nicht mitteilte. Ihr könntet zum Beispiel nicht sagen, was ich denke, wenn ich es euch nicht sagte. Ihr könnt es ja mal probieren. Wisst ihr, woran ich gerade gedacht habe? An Nutella. Die habe ich heute Morgen beim Frühstück gegessen, von meinen sehr netten Gastgebern serviert bekommen. Esse ich zu Hause nie, deswegen schlage ich immer zu, wenn ich sie mal zu Gesicht bekomme. Also, nun bin ich immerhin ein Mensch. Ich sehe zumindest so aus. Das heißt, ihr könnt Rückschlüsse vollziehen und sagen, okay, ein Mann ungefähr Mitte 30, so und so. Aber bei Gott, wenn es ihn gibt, ist das völlig anders. Gott ist auf einer völlig anderen Wirklichkeitsebene. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, wenn es ihn gibt, dass er sich uns mitteilt. Und das ist die zentrale Überzeugung des christlichen Glaubens, dass Gott genau das gemacht hat. Dass er sich mitgeteilt hat. Und zwar nicht in einer Ideologie und auch nicht in erster Linie in einem Buch, sondern in erster Linie in einer Person. In der Person Jesus Christus. Das glauben Christen. Wie man dazu kommen kann, das zu glauben, dazu komme ich gleich. Ich beschreibe es erstmal. Christen glauben, dass Gott an einer Stelle in der Geschichte der Menschheit sich ja geoutet hat und gezeigt hat, wie er ist und gesagt hat, wenn ihr wissen wollt, wie ich bin und wer ich bin ich. So wie dieser Jesus von Nazareth, so wie dieser jüdische Wanderprediger aus dem ersten Jahrhundert. Ich bin ganz genau so. Wenn ihr wissen wollt, was mein Charakter ist, was ich tue und wie ich zu euch stehe, schaut euch diesen Jesus an, da habt ihr mich vor Augen. Deswegen reden wir Christen immer von Jesus, weil wir glauben, dass wir in Jesus Gottes Charakter vor uns haben, dass wir Gott ins Herz schauen, wenn wir Jesus sehen. Wir glauben, dass Gott selbst Mensch geworden ist und als Mensch zu uns gekommen ist. Warum? Warum hat Gott das nach christlicher Auffassung gemacht? Ich möchte das mal mit einem Bild beschreiben, das wie alle Bilder ein bisschen konstruiert ist und auch wieder sehr viel Fantasie erfordert, aber ich finde es eine ganz nette Veranschaulichung. Stellen wir uns mal vor, da gibt es ein paar Ameisen, die leben auf meiner Handfläche. Und stellen wir uns jetzt vor, diese Ameisen unterhalten sich über die Existenz von Matthias Clausen. Und dann gibt es ein paar sehr gläubige Ameisen, die sagen, ich bin sicher, dass Matthias Clausen existiert, ich kann ihn deutlich spüren. Und dann gibt es ein paar skeptische Ameisen, die sagen, ich bin mir da nicht so sicher, vielleicht ist Matthias Clausen auch nur eine Illusion. Und stellen wir uns jetzt vor, und jetzt kommt dieses Beispiel an eine erste Grenze, stellen wir uns jetzt vor, ich liebe diese Ameisen. Heiß und innig. Und ich möchte mit ihnen in Kontakt treten. Ich möchte eine Beziehung mit ihnen aufbauen. Ich möchte ihnen begegnen auf Augenhöhe, so dass sie sich für eine Beziehung mit mir entscheiden können. Ich möchte mich ihnen eindeutig mitteilen. Dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, dann habe ich mich den Ameisen eindeutig mitgeteilt. Aber damit ist die Beziehung auch schon wieder vorbei. Die zweite Möglichkeit, hallo, dann sind die Ameisen wahrscheinlich taub. Und die dritte Möglichkeit, ich müsste versuchen, irgendwie auf ihre Ebene zu kommen, um ihnen tatsächlich auf Augenhöhe zu begegnen, um dieses Gespräch, diese Beziehung, die ich beginnen möchte, wirklich zu beginnen. Wie gesagt, das ist ein Bild und das hat wie alle Bilder auch ein paar Haken, aber das ist ein Bild dafür, warum Gott nach christlicher Auffassung Mensch geworden ist. Weil er sich nach uns sehnt, weil wir ihm fehlen. Gott fehlt etwas. Gott ist nicht einfach nur ein vollkommenes Etwas, das irgendwo rumschwebt. Sondern wenn Gott so ist, wie die Christen ihn beschreiben, dann hat er Sehnsucht. Es fehlt ihm etwas, wenn wir nicht mit ihm in Kontakt sind. Jesus beschreibt das ganz plastisch an einer Stelle. Er sagt an einer Stelle, wisst ihr was? Gott ist wie eine Frau. Was sagen die Leute? Ja, sagt Jesus. Gott ist wie eine Frau, die hat 10 Silbermünzen. Und diese 10 Silbermünzen sind ihr Ein und Alles. Stellen wir uns diese Frau mal vor. Morgens steht sie auf, geht zu ihrem Schreibtisch, macht die oberste Schublade auf, da hat sie ein kleines Kästlein drin. Das holt sie heraus, stellt es auf den Schreibtisch, macht das Kästlein auf. Darin sind ihre 10 Silbermünzen und sie streichelt sie. Das ist ein sehr schwäbischer Zugang. Und zählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toll, super, schön. Guckt sich nochmal an, Kästlein zu, in die Schublade rein, Schublade zu, steht auf, geht nach draußen, tut ihr Tageswerk. Am Abend des Tages kommt sie wieder nach Hause zurück, geht als allererstes zu ihrem Schreibtisch, macht die oberste Schublade auf, holt das Kästlein raus, macht es wieder auf und zählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mist, eine Münze fehlt. Und sie macht Licht, obwohl es spät am Abend ist, stellt das ganze Haus auf den Kopf, schiebt den Schreibtisch zur Seite, rollt den Teppich weg, schiebt das Bett zur Seite und sucht und sucht und sucht die halbe Nacht. Irgendwann hat sie diese eine Münze wiedergefunden. Und was macht eine Frau, wenn sie etwas wiederfindet, was sie lange vermisst hat? Ich habe mir das von führenden Frauen bestätigen lassen. Sie ruft alle ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und feiert ein Fest. Und sagt, diese Münze, die ich so vermisst habe, habe ich wieder. Lasst uns feiern. Das Witzige ist, Jesus sagt, Gott ist genauso wie diese Frau. Gott hat keine Zeit, der Chef des Universums zu sein und die Sterne hin und her zu schieben und im Himmel zu sitzen und sich von den Himmel, von den Engeln den himmlischen Nektar reichen zu lassen, wie Gott in Frankreich, solange er auch nur einen einzigen Menschen vermisst. Dazu hat er keine Zeit. Denn wir Menschen fehlen ihm so. Wenn auch nur ein einziger Mensch nicht in Kontakt mit ihm ist, dann sucht er nach ihm und lässt alles stehen und liegen, bis er ihn wieder gefunden hat. So beschreibt Jesus Gott. Und das ist nach christlicher Auffassung der Grund, warum Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus. Aber wie gesagt, es geht ja um Gründe dafür, so etwas zu glauben. Wie kommen wir nun dazu, so etwas zu glauben, dass Gott wirklich Mensch geworden ist, dass er in den Staub und in die Realität dieser Welt eingegangen ist, um uns nahe zu sein. Wie kommen wir dazu? Was wissen wir überhaupt über die Person Jesus? Wissen wir irgendetwas Genaues über ihn? Ich glaube, ja. Wir wissen Genaues über ihn aus dem Neuen Testament. Jetzt kommen ein paar Argumente aus der Geschichtsschreibung, da brauchen wir ein bisschen Aufmerksamkeit, aber vielleicht interessieren die euch. Es gibt ja heutzutage Menschen, die sehr viel Geld damit verdienen, irgendwelche großartigen Verschwörungstheorien über das Neue Testament zu verbreiten. Netter Roman, habe ich überhaupt kein Problem mit, aber historisch leider nicht brauchbar. Was wissen wir also über Jesus aus dem Neuen Testament. Ist das Neue Testament überhaupt historisch glaubwürdig? Ich glaube, in Grundzügen ist es das und nenne ein paar Argumente dafür. Drei Argumente für die historische Glaubwürdigkeit des Neuen Testamentes. Erstens, der ursprüngliche Text des Neuen Testamentes ist sehr gut zu erschließen. Also das wisst ihr vielleicht, dass antike Dokumente heutzutage erschlossen werden, dadurch, dass man die Handschriften, die man aus der Zeit hat, auswertet und versucht, dadurch den ursprünglichen Text zu rekonstruieren. Damals wurden Texte ja nicht gedruckt, sondern handschriftlich vervielfältigt. Manchmal schlichen sich dabei Fehler ein, kleine Fehler, das war ja eine Kunst, sowas abzuschreiben. Je mehr Handschriftenfunde man hat und je näher sie zeitlich an die ursprüngliche Zeit der Verschriftlichung heranreichen, desto leichter ist es zu rekonstruieren, wie der ursprüngliche Text lautete. Bei wichtigen Dokumenten aus der griechischen Geschichtsschreibung oder Philosophie oder römischen Geschichtsschreibung ist die Situation da gar nicht so einfach. Da haben wir manchmal nur eine Handvoll Schriften, die hunderte von Jahren nach dem ursprünglichen Verschriftlichungsdatum entstanden sind. Beim Neuen Testament dagegen haben wir über 5000 Handschriften und Handschriftenfragmente. Die ältesten Handschriftenfragmente reichen bis auf wenige Jahrzehnte an die Zeit der Entstehung der neutestamentlichen Schriften heran. Das heißt, die Vorstellung, dass da irgendjemand, und sei es der Vatikan, im Nachhinein diese Texte manipuliert hätte, ist einfach historisch nicht haltbar. Kann ich leider nicht freundlicher sagen, ist so. Also, der ursprüngliche Text des Neuen Testamentes lässt sich relativ gut erschließen. Gut kann man sagen, das heißt ja noch lange nicht, dass das, was da drin steht, auch stimmt. Richtig. Zweites Argument. Der Abstand zwischen den Ereignissen, von denen da berichtet wird, und dem Zeitpunkt der Verschriftlichung dieser Dokumente ist relativ kurz im Vergleich zu anderen antiken Dokumenten. Also von Jesus nimmt man an, dass er um das Jahr 30 herum aufgetreten ist, das bestätigen auch römische Geschichtsschreiber, und die Evangelien sind zwischen dem Jahr 70 und 100 nach Christus entstanden, vielleicht auch schon früher, also die Lebensbeschreibungen von Jesus im Neuen Testament, sind entstanden zwischen 40 und 70 Jahre nach den Ereignissen. Vielleicht war der Zeitraum auch noch kürzer. In einem solchen Zeitraum bilden sich keine Mythen. Das braucht schon ein paar Jahrhunderte, bis sich ein Mythos bildet. Natürlich können sich Erinnerungen verschieben, aber man kann zum Beispiel nicht einfach eine Person einfach frei dazu erfinden. Dazu leben einfach noch viel zu viele Augenzeugen, wenn diese Texte niedergeschrieben werden. Drittes Argument. Die mündliche Überlieferung zur damaligen Zeit war sehr gut. Denn dieser Zeitraum zwischen den Ereignissen und den ersten Texten, die geschrieben wurden, der musste ja irgendwie überbrückt werden. Die Leute haben sich erzählt, was passiert ist. Jetzt würden wir heute denken, nach dem Motto Stille Post, das ist ja eine Fehlerquelle. Das war damals aber nicht so, sondern damals war das eine Kunst, sich Dinge zu merken. Das war eine Kunst, gerade die Rabbinen, die jüdischen Gelehrten, hatten das zu einer hohen Kunst entwickelt. Es gibt Menschen, die nachgewiesen haben bei den Worten, die Jesus spricht im Neuen Testament, dass er diese Gedächtnistechniken anwendet, der jüdischen Rabbinen. Das heißt, man konnte sich ziemlich gut merken, was er gesagt hat. Also die Vorstellung, dass das alles völlig verfälscht worden ist, ist insofern nicht zu halten. Jetzt verlange ich von niemandem, einfach das ganze Neue Testament auf einmal zu schlucken, nur aufgrund dieser paar Argumente. Aber wozu ich euch einlade, ist, zumindest ein paar Kernpunkte der Überlieferung über Jesus mal ernst zu nehmen. Wenn das Neue Testament in Grundzügen historisch glaubwürdig ist, dann liefert es uns zumindest ein paar Kernpunkte darüber, wie Jesus war und was er gesagt hat. Dann erkennen wir im Neuen Testament, dass Jesus ein Mensch war, der eine ungeheuer große Ausstrahlung hatte. Er stellt sich zum Beispiel hin und sagt, ich weiß, eure religiöse Tradition und euer Umfeld sagen euch, du sollst deinen Freund lieben und deinen Feind hassen. Ich sage euch, das kann jeder. Fangt doch mal an, eure Feinde zu lieben. Und das Besondere war noch nicht mal diese Aufforderung, das haben andere Leute auch gesagt, sondern das Besondere war, dass er sich bewusst über die religiöse Tradition hinwegsetzt. Oder es kommt vor, dass Jesus an irgendwelchen Leuten vorbeiläuft, die ihn vielleicht in diesem Moment zum ersten Mal sehen. Und er stellt sich vor diese Leute hin und sagt, komm mit, lebe mit mir, lass alles stehen und liegen und komm mit mir mit. Und die Leute stehen auf, lassen alles stehen und liegen und kommen mit Jesus mit. Also eine ungeheure Ausstrahlung. Aber ich glaube noch nicht mal, dass das Entscheidende ist. Sondern das Entscheidende an Jesus, wie er uns im Neuen Testament beschrieben wird. Und wie gesagt, da reichen ein paar Grundzüge. Man muss das gar nicht alles auf einmal schlucken. Das Entscheidende an Jesus, wie er uns im Neuen Testament beschrieben wird, ist sein Anspruch. Also das, was er zu sein beansprucht, wer er zu sein beansprucht. Der Jesus, der uns im Neuen Testament beschrieben wird, der ansprucht mit dem, was er sagt und dem, was er tut. Ich stehe hier an der Stelle Gottes. Das sagt er in manchen sehr steilen Sätzen. Ich bin die Wahrheit, sagt er zum Beispiel. Oder wer mich sieht, sieht Gott den Vater. Und er sagt es aber auch mit Dingen, die er tut. Er sagt zum Beispiel zu irgendwelchen wildfremden Leuten, dir sind deine Sünden vergeben. Und die Leute in seiner Umgebung hat das fürchterlich aufgeregt, weil nach alttestamentlichem Verständnis war Sündenvergebung ganz allein Gottes Sache. Das war ein Alleinstellungsmerkmal von Gott. Das durfte nicht einfach ein Mensch. Das kann man sich auch schon klar machen, was das bedeutet, wenn Jesus zu wildfremden Menschen sagt, die sind seine Sünden vergeben. Stellen wir uns drei Personen vor, A, B und C. Stellen wir uns vor, Person A tritt Person B auf den Fuß. Darob ist Person B ein wenig ungehalten. Stellen wir uns nun vor, Person C betritt die Szenerie und sagt zu Person A, ich vergebe dir. Da würde sich Person B ein bisschen wundern und würde sagen, Moment mal, also wenn ja jemand vergeben kann, dann ist das meine Sache. Wenn Jesus also zu wildfremden Leuten sagt, dir sind deine Sünden vergeben, sagt er damit im Grunde auch, alles was in deinem Leben schiefgelaufen ist, hat mich betroffen, hat mich verletzt, hat mir wehgetan, aber ich vergebe es dir. Was heißt das, wenn jemand wie Jesus so etwas von sich sagt? Jesus war ja gläubiger Jude. Also jemand, der ganz eindeutig darin war, dass es nur einen Gott gibt, dass er heilig ist und zu verehren ist und dass man mit ihm nicht spaßen soll. Was bedeutet das, wenn ein gläubiger Jude von sich sagt, in Worten und in Taten, ich stehe hier an der Stelle Gottes? Das bedeutet meines Erachtens nur eine von drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, es stimmt nicht, was Jesus von sich behauptet. Und er weiß, dass es nicht stimmt. Dann hat er gelogen. Die zweite Möglichkeit, es stimmt nicht, was Jesus von sich behauptet, und er weiß nicht, dass es nicht stimmt. Dann hat er ein Problem. Und die dritte Möglichkeit, es stimmt. Ich habe keine weitere Alternative gefunden. Entweder es stimmt nicht und er weiß, dass es nicht stimmt, dann ist er ein Lügner, oder es stimmt nicht und er weiß es selbst nicht, dann hat er sich fürchterlich geirrt, dann hat er sowas wie eine religiöse Neurose. Und er hat recht. Und guckt euch doch mal das Neue Testament an. Nur unten auf dem Büchertisch im Foyer, wo das Café aufgebaut ist, da liegen so silberne Heftchen, die enthalten Teile des Neuen Testamentes, nämlich das Markus-Evangelium, die Lebensbeschreibung von Jesus, die von Markus aufgeschrieben wurde. Übersetzt in der verständlichen Übersetzung. Diese silbernen Heftchen, nehmt sie euch mal mit, lest es euch durch, kann man sich in einer Stunde durchlesen. Wie gesagt, ihr müsst das gar nicht alles glauben, die Heilungen und die Wunder könnt ihr meinetwegen weglassen, aber überlegt mal, macht dieser Mensch den Eindruck, ein Lügner oder ein Verrückter zu sein, wenn das auch nur ansatzweise historisch ist. Das ist kein Beweis dafür, dass Jesus wirklich Gott ist, aber ich finde, es ist ein starkes Argument. Mir hat das Argument geholfen, als ich selber Christ geworden bin. Wenn das stimmt, was Jesus von sich sagt, wenn das stimmt, dann kann man in der Person Jesus Gott selbst kennenlernen. Dann stimmt das, was Jesus sonst noch alles sagt, dass Gott uns liebt, so wie wir sind. Dass unser Leben in seiner Hand ist, dass er auf uns aufpasst. Jesus sagt, selbst wenn euch ein Haar ausfällt, merkt das euer himmlischer Vater. Da merkt er mehr als ich. Wenn das stimmt, was Jesus von sich sagt, dann stimmt auch alles andere, was er selbst sagt. Er sagt, in mir begegnet ihr einer Liebe, die sich euch schenkt. Ihr müsst nichts dafür tun. Ihr braucht nur Ja dazu zu sagen. Und wenn ihr eine Beziehung mit mir eingeht, dann seid ihr verbunden mit Gott in diesem Leben und auch nach dem Ende dieses Lebens. Dann habt ihr eine Hoffnung über den Tod hinaus. Merkt ihr, das macht etwas aus, ob das stimmt, was Jesus sagt. Es ist nicht nur eine theoretische Überlegung, ach ja, wie war das wohl mit Jesus damals? Sondern das ist eine Frage für uns heute. Wenn das stimmt, was Jesus von sich sagt, dann kann man heute noch mit ihm reden. Dann ist er verbunden mit Gott, der ewig ist, unsichtbar, überall gegenwärtig. Dann kann man jetzt mit ihm reden. Dann ist das nicht nur eine theoretische Frage. dann ist das eine Vertrauensfrage. Und wie gesagt, es geht nicht um blindes Vertrauen, sondern es geht um sehendes Vertrauen. Also ein Vertrauen, das sich diese Gründe anguckt, die Belege, die es gibt, gründlich nachdenkt und dann einen Schritt des Vertrauens geht. So wie wenn man vor dieser Brücke steht und überlegt, sie sieht aus, als ob sie hält. Aber ob sie wirklich hält, das erfahre ich erst, wenn ich Schritte auf dieser Brücke gehe. So ist das im Glauben. Und wie gesagt, mir ist mein Leben viel zu kostbar, als dass ich diesen Versuch nicht starten möchte. Vielleicht habt ihr irgendwann in den nächsten Abenden mal Zeit und eine ruhige Minute zu Hause. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, ein Experiment machen. Das wird niemand mitbekommen außer euch und Gott. Es ist also deutlich unterhalb der Peinlichkeitsgrenze. Das Experiment lautet, ihr könnt einfach mal in Gedanken zu Gott sagen, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, wenn das so ist. Aber wenn es dich gibt und wenn mit Jesus, wenn das irgendwie stimmt, wenn da was dran ist, dann möchte ich dich gerne erleben. Wenn es Gott nicht gibt, dann habt ihr mit euch selbst geredet. Kein Problem, das wird ja keiner mitkriegen. Und wenn es ihn gibt und wenn das mit Jesus stimmt, dann kann es sein, dass es Konsequenzen hat. Ich kann euch nicht versprechen, dass irgendwas Besonderes passiert, Lichterscheinungen oder so. Aber ich glaube, dass Gott auch eine solche Frage hört und dass er darauf eingeht. Versucht es mal. Ein Mann sieht nach oben und er sieht über sich den offenen Himmel. Es ist mitten am Tag, es ist heiß und staubig. Ein Mann sieht nach oben und er sieht über sich den offenen Himmel und die verschwitzten Oberkörper von vier Männern, die ihn tragen. Der Mann liegt auf dem Rücken. Er bewegt den Kopf ein bisschen nach links und rechts. Er kann nicht mehr bewegen als den Kopf. Er ist gelähmt. Der Mann denkt nach. Versuch's doch mal, hatten sie gesagt. Du hast doch nichts zu verlieren. Und er denkt, als ob er sich das nicht schon oft genug gesagt hätte. Und sich hat bringen lassen zu irgendwelchen Quacksalbern und Scharlatanen, die ihn gelockt haben mit falschen Versprechen. Aber denkt er, diese Leute haben ja... spüren, auch wenn sie still ist und diese Menschenmenge ist still. Diese Menschen sind ruhig. Sie drängeln sich und sie schieben sich um die Fenster und Türöffnungen eines Hauses und sind mucksmäuschenstill. Die vier Leute mit dem Gelähmten bleiben stehen und sie hören, dass in dem Haus ein Mann steht und spricht. Und der Gelähmte denkt, das stimmt ja wirklich, was die Leute von Jesus sagen. Leute, die von Gott reden, so wie Jesus, gibt es viele. Aber wie er das macht, ist das irgendwie anders. Er klingt so selbstverständlich in dem, was er sagt. Die Träger beratschlagen, es gibt kein Durchkommen durch diese Volksmenge, also gehen sie hinten um das Haus herum, kommen auf der Rückseite an und hieven diese Trage auf das Dach des Hauses. Und so ein Haus in Palästina des ersten Jahrhunderts, das ist aus Holz und Lehm und Stroh gebaut und meistens nur ein Stockwerk hoch, hat ein Flachdach. Sie hieven diese Trage nach oben, klettern auf dieses Holz-Stroh-Lehmdach drauf und beginnen dann, einen Teil des Dachs abzudecken, holen diese Heu- und Lehmballen heraus, ziehen sie hoch. Unten die Versammlung hat aufgehört. Jesus hat aufgehört zu sprechen. Die Leute gucken nach oben, wundern sich, dass auf einmal das Sonnenlicht auf ihre Köpfe fällt. Alle sind still. Und dann lassen diese vier Träger diese Trage mit dem Gelähmten an ein paar Tauen herunter. Und die Trage hängt mitten im Raum, direkt vor der Nase von Jesus. Achtet nicht darauf. Und der Gelähmte denkt, okay, kein Problem. Mehr als blamieren kann ich mich ja nicht. Guckt mich ruhig alle an. Keine Sorge, ist schon in Ordnung. Kein Problem. Alle sind still. Und Jesus, stelle ich mir vor, Jesus schmunzelt und geht einen Schritt auf den Gelähmten zu und sagt, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und der Gelähmte denkt, wieso denn meine Sünden? Darum geht es doch überhaupt nicht. Schon meldet sich die theologisch korrekte Fraktion, die ist im Raum auch anwesend, und sagt, Moment mal, was soll das denn heißen, hier Sünden vergeben? Das kann doch nur Gott. Das ist Gotteslästerung, was du da machst, Jesus, Sünden vergeben. Du machst dich selbst zu Gott, das kannst du doch nicht machen. Und Jesus sagt, in Ordnung. Was ist denn leichter, zu diesem Mann zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu ihm zu sagen, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Alle schweigen. Und Jesus guckt den Gelähmten an und sagt, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Und der Gelähmte hebt seinen Kopf, hebt seine Arme, seinen Oberkörper, schwingt die Beine von der Trage, steht auf, guckt sich um wie in Trance, sieht die Menschen um ihn herum, sieht Gesichter, sieht das Haus, sieht Jesus, nimmt seine Trage und geht nach Hause. Das ist der Jesus, der uns im Neuen Testament vorgestellt wird, der diesen Anspruch erhebt. Und wenn dieser Anspruch stimmt, dann kann er tatsächlich all das, was im Neuen Testament beschrieben wird. Und dann kann er auch mit unserem Leben viel mehr anfangen, als wir uns träumen lassen. Merkt ihr, es gibt gute Gründe, so etwas zu glauben. Und aufgrund dieser guten Gründe ist es auch begründet, einen Schritt des Vertrauens zu gehen. Wenn ihr wissen wollt, wie sowas funktioniert, dann fragt nach, kommt morgen, übermorgen wieder. Bis hierhin, vielen Dank fürs Zuhören.